alles, was Technologie im Sport ist, natürlich extremen Boom hat und die Verknüpfung zwischen Digitalisierung und Sport, wir nennen es Digital Experiences, wo es eben genau darum geht, um die Verbindung zwischen E-Sports, Gaming und Sport. Das heißt, wie schaffst du es, noch stärker das Thema Gamifizierung in den Sport zu bekommen, beziehungsweise auch Zielgruppen dort abzuholen, wo sie unterwegs sind, um diese dann wiederum für physische Aktivität zu begeistern.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast, und heute wieder mit einem echten Gesprächspartner, anders als in der letzten Woche, als ich ja mit der KI gesprochen habe. Ich freue mich riesig, dass wir eine Schalte nach München aufgebaut haben, und da sitzt der Christoph Rapp, und Christoph Rapp ist verantwortlich als Head of Marketing und Sales der ISPO, verantwortlich für eben diese, für die ISPO, und das ist eine der bedeutendsten Sportmessen, die wir hier in Deutschland haben, vielleicht sogar international haben, das wird er uns gleich aufklären. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Moin Christoph.
Ja, da muss ich natürlich Servus aus München antworten, wenn du mit dem Moin kommst aus Hamburg. Ganz klassisch, freut mich dabei zu sein.
Das ist völlig in Ordnung, das finde ich sogar gut, aber das Moin muss natürlich sein. Christoph, ich habe es gerade gesagt, Head of Sales and Marketing, ISPO, du hast eine lange Karriere im Sportbusiness hinter dir. Vielleicht bevor wir auf die ISPO im Detail eingehen, magst du uns einmal erzählen, wie ist deine Sportleidenschaft, wo kommt die her, was hast du an Positionen vorher gemacht? Und dann tauchen wir danach noch mal ein bisschen mehr in die Welt der ISPO ein. Also freue mich einmal, von dir ein bisschen mehr zu erfahren.
Ja, super, gerne. Ja, auf deine erste Frage, wo kommt die Sportleidenschaft her? Das ist schon so lange verwurzelt in mir, dass ich dir das gar nicht sagen kann. Also ich habe schon als Kind intensiv Sport betrieben, habe dann leistungsmäßig auch mich im Leichtathletiksport aufgehalten. Leider nicht so erfolgreich, dass ich das weiterführen konnte. Aber damit war der Funke gezündet, um dann auch beruflich etwas im Bereich Sport zu machen, und bin dann zum damaligen Zeitpunkt zumindest zu der führenden Universität in dem Bereich Sportmarketing, Sportmanagement in Deutschland gegangen, an die Uni Bayreuth. Da gibt es ja doch den einen oder anderen, der diesen Hintergrund auch hat. Habe dort Sportökonomie studiert und profitiere auch heute noch von dem Netzwerk, was ich mir dort aufgebaut habe. Und ich glaube, das ist ja auch ganz, ganz wertvoll dann bei so einer Art von Uni. Und habe dann Verschiedenes danach tatsächlich gemacht, habe an einer kleinen Agentur in der Schweiz angefangen, wo ich die Möglichkeit hatte, relativ viel auf einmal zu machen, wie es in so einer kleinen Agentur ist. Ne, musst du ja zwangsläufig sowohl von der Beratung bis hin zum Eventmanagement bis hin zu Konzepterstellung dann doch alles machen, und ist sicherlich etwas, was man dann auch jedem Absolventen mal empfehlen kann, erstmal so wo reinzugehen, um dann wirklich auch hands-on das Thema Sportmanagement kennenzulernen, und hatte dann nach einigen Jahren die Möglichkeit, nach Spanien zu gehen und dort das Sponsoring von Audi bei Real Madrid aufzubauen und umzusetzen, zu aktivieren. Habe das dann einige Jahre gemacht. Wir haben dann Audi auch zum FC Barcelona noch gebracht, die globale Sportsponsoring-Strategie mit definiert und auch dieses Audi-Sponsorship dann global entsprechend aktiviert. Asien war da, wie du dir vorstellen kannst, ein sehr wichtiger Markt. Und nach 7, 8 Jahren Spanien habe ich dann meinen Weg wieder zurück nach Deutschland gefunden, auch aus privaten Gründen logischerweise, und bin seitdem hier in München ansässig, habe einige Jahre für ein amerikanisches Unternehmen den Consumer Marketing-Bereich aufgebaut, auch da ein starker Fokus eben auf Sponsoring, Partnerschaften, Spokespersons etc., bevor ich dann 2015, das ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her, die Möglichkeit hatte, bei ISPO mit am Start zu sein, und ISPO quasi damals auch schon in der Transformation von der, sagen wir es mal, klassischen Sportmesse, auf der über viele Jahre lang ein klassisches Ordering stattgefunden hat. Das heißt, der Händler kam, hat die Produkte zum ersten Mal gesehen, die dann dort bestellt, Und durch die sich verändernden Rahmenbedingungen, Digitalisierung etc., können wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, hat sich da natürlich einiges verändert, sodass damals schon ein großer Need der Transformation war. Und das war für mich natürlich eine schöne Möglichkeit zu sagen, okay, was kannst du aus so einer klassischen Messe raus entwickeln und wie kannst du so eine Messe hin zur Plattform oder vielleicht sogar zum Ökosystem entwickeln, um dann weiterhin erfolgreich im Markt positioniert zu sein.
Das ist ja sehr spannend. Also erstmal muss man natürlich sich fragen, warum man dann nach 8 Jahren aus Spanien weggeht. Das ist ja eigentlich das, wo alle hinwollen, zumindest im Urlaub. Aber du hast ja schon gesagt, auch aus privaten Gründen. Und dann, was verbindet dich mit München? Kommst du daher? Ist das deine Heimat gewesen?
Nein, nicht wirklich. Es gibt so ein paar Städte, wo du sagst, da kannst du dich niederlassen, wenn du im Sportbusiness unterwegs sein willst. Hamburg gehört bestimmt dazu, Berlin vielleicht noch und München. Deswegen ist das eigentlich eher zufällig auf München gefallen. Ich bin ursprünglich aus Süddeutschland, bin in Süddeutschland aufgewachsen, eher im Südwesten, nicht im Südosten, wo ich jetzt bin. Und von daher, ja, war München eine ganz logische Wahl eigentlich.
Okay. Hattest du deine Chance, also weil da gab es eine Stellenausschreibung, gab es einen Kontakt zu der ISPO oder hattest du ganz gezielt gewollt, dass du in dieses Messe-Kongressgeschäft eintauchen möchtest? Also wie So ein Schritt ist ja speziell, ne? Von Clubs oder von der Marke wie Audi und dann der Sportsponsoring-Branche, dann in dieses Messegeschäft, wenn ich es mal so nennen darf.
Ja, ehrlicherweise war es ein Mix aus all dem, was du jetzt gerade erwähnt hast, einerseits. Und auf der anderen Seite war es nicht wirklich so, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich in den Messebereich rein wollte, sondern mir war es eben wichtig, im Sportbusiness weiterhin tätig zu sein. Und ISPO. Und wenn ich nachher etwas mehr über ISPO erzähle und wie sich jetzt die ISPO aktuell darstellt etc., dann wird man merken, es ist mehr als eine Messe, es ist letztendlich eine Plattform, die im Zentrum des Sportbusiness steht. Und von daher war das natürlich super attraktiv für mich zu sagen, okay, du kommst an eine Stelle, wo einmal im Jahr anfangs ne, das ganze Sportbusiness zusammenkommt. Es ist eine globale Plattform, auch das super interessant, weil, wie du gehört hast, mein internationaler Hintergrund ja entsprechend auch schon gegeben war und du hast die Möglichkeit, da etwas zu entwickeln. Von daher war das Thema Messe gar nicht so ausschlaggebend, sondern all das, was drumherum eben eine ISPO auszeichnet. Und auch da, und er hat es anfangs schon mal kurz erwähnt, der Tobias Gröber, der damals sich verantwortlich gezeichnet hat als Executive Director für den Bereich Consumer Goods, den kannte ich aus Bayreuther Zeiten und ich wusste, dass da die Möglichkeit besteht und entsprechend auch jemand gesucht wird, um das Thema ISPO weiterzuentwickeln. Und ja, da hilft so ein Kontakt natürlich dann auch.
Es gibt zahlreiche Folgen bei unserem Podcast über das Thema Netzwerke und jetzt zeigt das hier wieder nochmal, wie wichtig Netzwerke sind und nicht nur wichtig, um irgendwie einen besseren Job oder einen anderen Job zu kriegen, sondern einfach nur auch, um da im Kontakt zu bleiben und Möglichkeiten auch zu sehen und zu entwickeln. Aber das ist eine andere Podcast-Folge. Du hast das Netzwerk von erwähnt, was auch Bayreuth mit sich bringt. Aber was ich vielleicht dann nochmal einmal, bevor wir dann auf die Messe als solche eingehen, also auf die ISPO als solche, sag nochmal ganz kurz was zu dem kaufmännischen Konstrukt. Also wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr, wie viele Mitarbeiter sind da? Wie viele Hierarchieebenen? Ist das eine eigene GmbH, die ISPO? Also wie muss ich mir das vorstellen? In welchem unternehmerischen Konstrukt bist du da tätig?
Die ISPO gehört der Messe München GmbH. Und die Messe München GmbH veranstaltet mehr als 40 Messen am Standort München und noch eine Vielzahl international, global. Messe München hat auch Niederlassungen in beispielsweise China, in Brasilien, Indien, also ein sehr globales Unternehmen. Und die ISPO ist eben Teil dieses Konstruktes. Und als ISPO-Team bedienen wir uns auch der Zentralfunktionen der Messe München, wo das Sinn macht, also alles, was jetzt Legal oder Finanzen, Controlling ist, das sind zentrale Funktionen der Messe München, während alles, was, sagen wir mal, ISPO-spezifisch ist, dann bei uns selbst im Team sitzt. Also Marketing beispielsweise, ne, wie man meinen Titel entnehmen kann, ist etwas, was wir aufgrund der Spezifika des Sportbusiness selbst betreiben und haben ein Team von knapp 20 Personen, die sich quasi um das Thema ISPO ganzjährig kümmern.
Wow. Gibt es noch andere sporttypische, sportähnliche Messen aus der Hand der Messe München?
Aus Hand der Messe München nicht. Also es gibt andere ISPO-Veranstaltungen, wird vielleicht gelesen oder gesehen hast. Wir haben noch zwei Messen in China, die ISPO Shanghai und die ISPO Beijing, und hatten in der Vergangenheit auch immer mal wieder kleinere Formate, die wir global aufgesetzt hatten, Konferenzen. Letztes Jahr hatten wir eine Konferenz als Partner-Event zu einem bestehenden Event in Riyadh in Saudi-Arabien, haben das Gleiche aber auch schon in Indien, Brasilien etc. gemacht, überall dort, wo wir bzw. wir gemeinsam mit Partnern die Notwendigkeit sehen, in einem regionalen Umfeld oder einem lokalen Umfeld Stakeholder im Sportbusiness zusammenzubringen. Und das ist ja letztendlich auch dann so ein bisschen die Identität der ISPO generell, Leute zusammenzubringen und damit entsprechend für beide Seiten einen Mehrwert zu schaffen. Ob das jetzt eine Seller- und Buyer-Relation ist oder ob das Ausbau des Netzwerks ist, das steht auf einem anderen Blatt dann natürlich.
Jetzt hast du gesagt, das Internationale hast du gerade erwähnt, das heißt, anfangs fand das einmal im Jahr statt. Gibt es jetzt mehrere Veranstaltungen rund um die, also gibt es mehrere ISPOs? Kann mich erinnern, es gab mal einen Sommer- und einen Winterversuch. Ich bin mir nicht sicher, ob es den Sommerversuch noch gibt. Vielleicht kannst du mich oder uns da nochmal aufklären.
Also es gab vor vielen Jahren, war allerdings auch noch vor meiner Zeit, eine Sommer-ISPO und eine Winter-ISPO. Es gab auch mal eine Bike-ISPO einige Jahre. Inzwischen ist es aber so, dass wir uns ganz, also zumindest ist hier am Standort München, ganz auf diese eine große globale Veranstaltung, die ISPO in München Ende November, Anfang Dezember konzentrieren, weil wir auch sehen natürlich, dass die Budgets und die Verfügbarkeiten der Unternehmen inzwischen fokussiert eher auf eine Veranstaltung ausgegeben werden, als dass du jetzt mehrfach auf unterschiedlichen Events unterwegs bist. Also ist in anderen Regionen wieder ein bisschen anders, in China beispielsweise, wo wir ja zwei Veranstaltungen auch haben, da denken wir den Markt ein bisschen anders ab.
Okay. Bei unserem Gespräch sollten wir einfach mal noch bei dem Event in München oder in Deutschland bleiben, finde ich. China ist echt ein anderer Markt oder andere Voraussetzungen wahrscheinlich. Aber die 20 Mitarbeiter hier, die sind ganzjährig also mit all den organisatorischen Themen rund um ISPO beschäftigt. Die Frage ist, wie viele davon sind in der Abteilung Sales Marketing? Also wie viele haben da nochmal diesen Sales-Aspekt oder Kundenaspekt?
Ja, das sind so 5, 6 sind im Sales and Marketing Bereich und der Rest ist dann für, sagen wir mal, unsere Business Solutions, komme ich gleich dazu, was das bedeutet, beziehungsweise für das Event Management verantwortlich. Also wir haben jetzt auch Anfang des Jahres die Organisationsstruktur etwas neu definiert, indem wir gesagt haben, wir trennen alles das, was Event Management ist und Sales. Das war früher etwas stärker vermischt in der Rollenauslegung und jetzt haben wir aber dann ganz klaren Fokus, um das Neukundengeschäft beziehungsweise das Key Account Management im Sales-Bereich abzubilden und all das, was dann es bedeutet, auch eine große globale Veranstaltung umzusetzen, findet auf einer anderen Ebene statt.
Okay, das kennen, glaube ich, viele dann auch aus den verschiedensten Sportorganisationen. Es gibt ein Sales-Team und ein Umsetzungsteam und so kann man sich das vorstellen, bei euch das Event-Team. Dann, jetzt müssen wir nochmal einmal, auch wenn das vielleicht dem Event ISPO nicht ganz gerecht wird, die Frage ist aber trotzdem, vielleicht magst du noch 2, 3 Worte mehr dazu verlieren. Was ist eigentlich die ISPO? Wer trifft sich da? Welche Zahlen kannst du da nochmal nennen? Wie viele Aussteller habt ihr da? 30. November geht es, glaube ich, los.
Genau.
Dieses Jahr, ne? Und dann sind das 3 Tage bis 2. Dezember, korrekt?
Richtig.
Also da passiert ja eine ganze Menge. Und deswegen, vielleicht magst du noch einmal noch ein bisschen pitchen und Werbung machen für den ISPO, was da eigentlich passiert, wer da ist und wer sich da tummelt.
Gerne natürlich. Ich glaube, wichtig vorweg ist, dass die ISPO ein reines B2B-Event ist. Unterscheidet sich damit vielleicht auch von anderen Veranstaltungen, die B2B2C oftmals auch unterwegs sind. Das heißt, auch über das Ticketing können wir ganz klar regulieren, dass wir wirklich nur B2B-Fachbesucher auf der ISPO haben. Wir planen es dieses Jahr ähnlich wie im letzten Jahr mit 50.000, 55.000 Fachbesuchern über die 3 Tage, über 2.000 Aussteller, hunderte von Sprechern und wie schon gesagt, letztendlich, übergreifend gesagt, bringen wir Stakeholder im Sportbusiness zusammen und das machen wir wirklich über die gesamte Wertschöpfungskette des Sports und wenn ich sage Wertschöpfungskette, dann spreche ich nicht nur von den physischen Sportprodukten, sondern durchaus auch von digitalen Sportprodukten, von Sports Technology, von Gesundheit und Wellness-Themen. Heißt aber konkret, und das haben wir dieses Jahr auch nochmal noch ein Stück klarer definiert, 3 Arenen, die auf der ISPO stattfinden. Das ist einmal das ganze Thema Brands and Products, was im Zentrum steht. Das heißt, das, was ich eben erwähnt habe, das sind Sportprodukte, physisch, digital. Da haben wir einen großen Outdoor-Bereich, da haben wir einen großen Teamsports- and Performance-Bereich. Unter Teamsports fallen dann auch Trendsportarten wie Paddle, Pickleball. Das heißt, auch da haben wir entsprechend Anbieter aus diesen Bereichen. Da, wir haben einen Running-Test-Track auf der ISPO. Das Thema Running und insbesondere Trailrunning auch ein mega Wachstumsthema, und auf der anderen Seite aber auch den ganzen Bereich Health, Wellbeing, Sports, Technology abgebildet. Und das ist sicherlich das Zentrum. Und darum aufgebaut haben wir auf der einen Seite alles, was Upstream and Supply ist, das heißt die Vorstufe in der Wertschöpfungskette. Wer legt die Basis dafür, dass diese Produkte entstehen? Also Manufacturers, Suppliers, natürlich auch in dem Bereich mit einem hohen Anteil aus Asien. Das heißt, überall dort, wo die jeweiligen Produktmanager einkaufen, da haben wir einen relativ großen Bereich auf der ISPO, den wir darstellen. Und dann am Ende der Wertschöpfungskette, wo es dann Richtung Konsument geht, diese Arena, die nennen wir Commerce and Experience. Das heißt, wie kann ich Produkte vermarkten? Wie kann ich entsprechend Erlebnisse, Experiences hin zum Konsumenten schaffen, um dann die Produkte, die ich gemeinsam mit den Suppliern produziere, an den Konsumenten entsprechend zu platzieren? Und da sprechen wir dann über Themen wie E-Commerce, Plattformen, aber auch Experiences im Handel. Das heißt, welche digitalen Lösungen machen im Handel entsprechend Sinn? Und da gibt es eine Vielzahl von Lösungsanbietern, die wir wiederum auch auf unserer Plattform haben, die sich entsprechend dann ihrer jeweiligen Zielgruppe präsentieren. Und abschließend vielleicht, damit man das komplette Bild hat, man sieht schon, es sind sehr viele Zielgruppen, die da miteinander kommunizieren. Also das ist vom Produktmanager einer Brand, vom Designer einer Brand, der nach den neuesten innovativen Materialien sucht, bis hin zum Retail-Verantwortlichen einer großen Marke, der schaut, okay, was kann ich an digitalen Lösungen in meinen Retail-Outlets implementieren, um eine besonders gute Connection mit dem Konsumenten zu haben, um eine Community aufzubauen. Also da sind sehr viele Rollen, die wir gezielt ansprechen, in den verschiedenen Bereichen des Sportbusiness präsent. Und ein großer Teil, den wir jetzt dieses Jahr noch prominenter platzieren, ist eben auch der organisierte Sport. Also was du eingangs erwähnt hattest, Konferenzen, die ja auch in großer Zahl auf einer ISPO stattfinden, ob das die Kooperation ist mit der ESB Sportmarke Medien, ob das Sports Tech Nation als Sports Tech Konferenz ist, ob das der Summit für professionelle Trainer ist. Also da wird dann relativ schnell deutlich, dass natürlich auch all diejenigen, die hinter dem organisierten Sport stehen, eine super relevante Zielgruppe sind und wir natürlich alles dafür tun, auch diese Zielgruppe entsprechend bei uns auf die Plattform zu bringen.
Wow, das ist jetzt mehr als vielleicht viele, die vor langer Zeit mal auf der ISPO waren, noch so in Erinnerung haben. Du hast es gesagt, ihr habt eine Entwicklung von einer Ordermesse hin zu einer Entwicklungsmesse, zu einer Stand der Dinge in diesem ganzen Sportbusiness-Bereich und Netzwerk. Und da kommen dann einige Kongresse dazu. Du hast ein paar genannt gerade. Ich sehe hier auch noch, ihr habt eine Start-up- und Innovation-Initiative nochmal damit eingebunden, die ja auch wahnsinnig wichtig ist in unserer Bubble, in unserer Branche, weil dadurch eine ganze Menge an neuen Impulsen und Ideen auf diesen Markt kommen. Dann gibt es einen eigenen Kongress für Women im Sports, glaube ich, habe ich gesehen.
Genau, gibt's auch, ja.
Das heißt, das ist jetzt schon mehr, also das ist nicht nur mehr eine Messe, mehr als ein Kongress, das ist eine Plattform, hast du es eingangs gesagt. Da gehört jetzt ja auch ein Rebranding oder eine Umstrukturierung, wie du jetzt auch schon mal erwähnt hattest, dazu. Und das ist ja das, was geschehen ist für 2025. Vielleicht holst du uns da nochmal ab. Wie ist diese Entwicklung denn eigentlich, wie ist das passiert? Ist man überrannt worden von den ganzen Nachfragen oder hat man sich gesagt, Mensch, dem einen werden wir nicht mehr ganz gerecht, wir müssen das selber in die Hand nehmen? Also wie ist da so ein Umschiff zu einer Plattform entstanden? Was ist da passiert?
Ich glaube, da gab es zwei Gründe. Der eine Grund war natürlich, dass sich die Industrie selbst, also unsere ursprüngliche Kernindustrie, der Sportartikelmarkt, verändert hat durch die Digitalisierung. Das heißt, Produktinformationen waren auf einmal jederzeit überall verfügbar, nicht mehr nur auf einem bestimmten Event. Du konntest dann, ja, wann war das? Anfang der 2000er, über digitale Kanäle natürlich ganz anders an Informationen kommen, als das zuvor der Fall war. Das heißt, das war so die eine Strömung, die dazu geführt hat, dass sich die Industrie verändert hat. Und auf der anderen Seite ist es so, ich glaube, das sieht jeder selber auch in seinem persönlichen Erlebnis, dass die Grenzen zwischen den verschiedenen Segmenten einfach teilweise sich sogar aufgelöst haben. Also wenn du jetzt mal mit wachem Auge durch Hamburg gehst, in deinem Fall, dann wirst du dich schwer tun zu sagen, ist das, was die Person, die du auf der Straße triffst, tragen, ist das Sportkleidung oder ist das Fashion, ist das Mode? Also das ist ein schönes Beispiel. Ne? Also wie viele der Modemarken gehen in den Sport inzwischen? Was gibt es an Collabs zwischen High Fashion und Sports Brands? Also da gibt es eine totale Vermischung. Genauso der Bereich Gesundheit und Sport. Ne? Also was vielleicht vor 20, 30 Jahren noch strikter abgetrennt war, Sport hast du gemacht, um dich mit anderen zu messen, was eher in so einem kompetitiven Umfeld. Jetzt geht es vielmehr darum, ja, gesund zu leben, einen gewissen Lifestyle zu leben, und als Konsument unterscheidest du da gar nicht mehr so sehr. Muss ich jetzt zu einem Sporthändler gehen oder gehe ich vielleicht online auch, ne, zu einem anderen Outlet, wo ich eben die Produkte finde, die zu meinem Lifestyle passen, und habe auch eine andere Zielsetzung, indem ich einfach, ja, meinen Lifestyle entsprechend leben möchte und dafür dann gut ausgerüstet sein mag. Von der digitalen Lösung über das physische Produkt bis hin zu dem Connect mit der Community.
Ich kann mich erinnern, einer meiner ersten Besuche beim damals noch Spopis in München. Da gab es das auch in Kombination mit der ISPO, Messehallen damals. Diese Kombination mit Kongressen, das ist jetzt auch ein Trend oder eine Entwicklung, die macht völlig Sinn, ne? Weil du die Leute, die Menschen aus der Branche eh da hast und dann auch noch Messe, Ausstellung mit Kongress, teilweise auch sehr Spezialkongressen, dass ihr die verbinden könnt. Wie ist da die Entwicklung?
Ja, das macht natürlich, also ich habe es vorher angesprochen, wenn du den organisierten Sport bei dir auf der Plattform haben möchtest, und das macht für uns natürlich total Sinn, weil der organisierte Sport, Vereine, Verbände etc. natürlich auch ein potenzieller Absatzmarkt für all diejenigen sind, die sowieso schon auf unserer Plattform sind, dann brauchst du die richtigen Formate. Und den organisierten Sport, den ziehst du eben eher über Konferenzformate als jetzt über klassische Messeformate. Und von daher macht das natürlich total Sinn, das zu integrieren. Konferenzformate per se hatten wir aber schon immer. Ne? Es waren dann weniger Partnerkongresse, wo wir neue Segmente mit adressiert haben, sondern eher, ja, dann themenspezifische Konferenzen, wie beispielsweise ein Thema, was wir jetzt über die letzten 10 Jahre groß aufgebaut haben, Sustainability. Ne? Also Sustainability im Sport, ein Riesenthema, auch wenn jetzt, ja, das in der öffentlichen Meinung aufgrund diverser Einflussfaktoren so ein bisschen in den Hintergrund gerät, leider. Da haben wir schon sehr früh auch Konferenzinhalte platziert und haben jetzt auf einer ISPO dann einen sehr großen Bereich, der einen Mix aus Inhalt und Ausstellung darstellt. Das heißt, da haben wir Lösungsanbieter, die Unternehmen dabei helfen, ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten. Anregungen, wie du zirkulärer wirtschaften kannst, aber eben auch ein paar Best Cases aus dem organisierten Sport beispielsweise, wie du als Verein, Verband dem Thema gerecht werden kannst.
Und ich habe es vorhin erwähnt, in meiner ersten Sportbusiness-Konferenzbesuche waren im Umfeld bei euch in München beim Spurbus. Jetzt habt ihr seit letztem Jahr die Kooperation mit dem neuen Format der ESB, Sportmarke Medien. Ich finde, der erste Aufschlag da ist schon sehr gut gelungen. Was ich toll fand als Kongressbesucher war, das ISPO-Ticket war inkludiert. Das gilt, glaube ich, auch dieses Jahr wieder. Die Sportbusiness-Branche, die sich auch so, da kommen wir ja viel her, dann auch so regelmäßig trifft, denn jetzt diesmal in München zu Gast. Oder diesmal wieder in München zu Gast. Wieder in eurem Umfeld.
Genau. wir sehen uns da jetzt auch nicht, falls du darauf hinaus möchtest, wir sehen uns da jetzt nicht als direkter Konkurrent des Spobis. Der Spobis ist ein sehr etabliertes Format, allerdings nach wie vor mit einem sehr starken Fokus auf Fußball, aus meiner Wahrnehmung, sodass wir gesagt haben, wir wollen mit dem gemeinsamen Format mit der ESB Sportmarke Medien eben auch aufgrund der Heritage der ISPO das gesamte Sportspektrum darstellen. Und das hat man, glaube ich, im letzten Jahr schon ganz gut gesehen, dass da verschiedenste Sportarten repräsentiert waren und auch Insights aus den verschiedenen Sportarten entsprechend in den Konferenzen adressiert wurden. Und auf der anderen Seite dann natürlich findest du entsprechende Sportsegmente dann auch auf der ISPO im Ausstellungsbereich wieder. Ein schönes Beispiel, Padel. Padel nach wie vor in Deutschland zumindest ein Wachstumsthema. Das war sowohl im Konferenzprogramm der ESB repräsentiert, als dann auch auf einer ISPO, wo du die Leute dann triffst, die die Courts bauen, die die Ausstattung für die Courts und aber auch für die Spieler haben, sodass du als jemand, der in den Bereich investieren möchte, auf der einen Seite die Konferenzinhalte bekommen hast, ein paar Best Cases gehört hast und auf der anderen Seite aber auch direkten Zugang dann zu den Anbietern bekommst, die dir dabei helfen, das wirklich dann auch umzusetzen.
Da sprichst du was an. Ich war in der Halle, in der Padel-Halle und dann ist mir etwas anderes begegnet, was uns Deutschen vielleicht noch nicht ganz so geläufig ist. Pickleball und mein großes Idol André Agassi habt ihr da auf die, nicht mal auf die Bühne, sondern ihr habt ihn, ja, auf der Bühne hattet ihr ihn auch, aber ihr habt ihn halt auch auf den Court geholt und es war in 4-5 Reihen hintereinander alles voll da, Security musste absperren und ich habe ihn gesehen und habe ihn spielen gesehen. Was ist das für ein Sport? Also vielleicht tue ich der Branche oder dem Sport gerade nicht ganz, wäre ich nicht gerade ganz gerecht, aber der hat sie jetzt im Gegensatz zu Padel noch nicht ganz so durchgesetzt, aber vielleicht kannst du das besser nochmal erklären.
Ja, ich glaube, es kommt darauf an, welche Region du betrachtest. Also Pickleball ist in den USA sehr groß, ne, und kommt auch dort her, während Padel hat ja eine lange Historie in Spanien beispielsweise schon, ne, und ist dann in Skandinavien extrem gewachsen, hat dort inzwischen einen extrem hohen Marktanteil und breitet sich jetzt so langsam in den deutschsprachigen Raum aus. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg aussieht, aber hier in München macht immer wieder jetzt eine neue Anlage auf. Es würden, glaube ich, auch, wenn Räume zur Verfügung stehen würden, viel mehr Anlagen noch öffnen können.
So manche Tennishalle erlebt ihr Rebranding, ne?
Ja, genau. Ne? Es ist auch, ich spiele selber ganz gerne und es ist nicht so einfach, einen verfügbaren Slot zu bekommen. Also da ist auf jeden Fall noch Marktpotenzial da in dem Bereich. Und zurück zu Pickleball. Pickleball hat da einen anderen Ursprung in den USA. Pickleball ist auch so ein bisschen, ja, generell ein anderer Zugang. Also es ist, sagen wir mal, vielleicht noch leichter, da direkt auf den Court zu gehen und zu spielen. Damit dann vielleicht auch für eine breitere Masse zugänglich. Auf der anderen Seite vielleicht für jemand, der das Ganze ein bisschen kompetitiver spielen möchte, weniger interessant, aber das ist dann immer so eine individuelle Frage. Und Padel ist dann wiederum vielleicht etwas näher am Tennis, ohne, ja, vielleicht die Fertigkeiten zu benötigen, die du beim Tennis hast, wo du ja dann doch viele Trainerstunden investieren musst, um ja, in ein vernünftiges Spiel zu kommen.
Da sind wir doch bei einem Punkt, wir haben jetzt hier die Schlagballsportarten, nenne ich es mal, angesprochen. Du hast das Thema Running angesprochen. Was sind denn sonstige Trends? Ich meine, du bist ja dann ja irgendwie an der Quelle. Du siehst, wer sind die neuen Aussteller, du siehst, wer sind die neuen Speaker auf den Bühnen, das siehst du ja vor uns allen. Und was glaubst du, was ist denn der nächste Trend neben den gerade beiden genannten, der jetzt auf uns zukommt, den wir erwarten dürfen?
Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich so sehr da in die Sportarten reingehen würde. Also es ist nach wie vor, zumindest das, was wir sehen, ist Pickleball und Padel sind Trendsportarten. Dann haben wir natürlich im Bereich Winter das ganze Thema Skitouren in den letzten Jahren extrem boomen sehen, auch wenn das natürlich ein sehr kleiner, vergleichsweise kleiner, abgeschlossener Markt ist und man vielleicht hier in München da dann auch ein bisschen eine andere Perspektive drauf hat als vielleicht weiter weg. Ansonsten würde ich das eher übergreifend sehen und sagen, dass alles, was Technologie im Sport ist, natürlich extremen Boom hat und die Verknüpfung zwischen Digitalisierung und Sport. Wir werden es dieses Jahr beispielsweise auch, wir nennen es Digital Experiences haben, wo es eben genau darum geht, um die Verbindung zwischen E-Sports, Gaming und Sport. Das heißt, wie schaffst du es, noch stärker Thema Gamifizierung in den Sport zu bekommen, beziehungsweise auch Zielgruppen dort abzuholen, wo sie unterwegs sind, um diese dann wiederum für physische Aktivität zu begeistern. Ja, Themen wie, auch die hatten wir letztes Jahr auf der Bühne, die Baller League beispielsweise, ne? Die ja genau das machen, ne? Was die Zielgruppen ja interessiert. Also meine Kids, wenn ich die mir anschaue, die sind natürlich auf den Kanälen TikTok, Twitch etc. sind die unterwegs. Die erreichst du jetzt mit Kampagnen vielleicht weniger, aber wenn du die über die Kanäle und die Umfelder, auf denen sie unterwegs sind, für Sport begeistern kannst, dann ist das natürlich ein guter Fit. Und in die Richtung wird sicherlich noch mehr passieren.
Jetzt haben wir fast keine Konferenz und keine Bühne ohne das Thema KI in irgendeiner Form. Welche Rolle spielt KI bei der ISPO 2025? Welche Rolle spielt KI bei der Weiterentwicklung der Sportarten in der Zukunft?
Ja, KI ist sicherlich ein Riesen Thema. Also wir haben jetzt nicht auf der ISPO selbst KI als einzelnen Strang definiert, weil dafür ist es zu transversal, ne? Weil es spielt ja letztendlich überall mit rein. Wir sehen aber natürlich gerade in dem Sports-Tech-Bereich, den wir auf der ISPO haben, natürlich einen sehr starken Einfluss von KI. Beispielsweise das Thema individualisierte Trainingspläne, KI-Trainer, die dann auch in verschiedensten Apps etc. integriert werden, sodass du, egal wo du bist, dann Sport treiben kannst, indem du quasi unter Hilfenahme von KI entsprechend personalisiert Trainingspläne, aber auch Ernährungspläne etc. bekommst.
Und du hast das Thema Digitalisierung angesprochen. Das ist ja jetzt auch nicht mal mehr ein Trend, sondern das ist ja etwas, was uns jetzt die letzten 10 Jahre sehr, sehr stark begleitet. Es gibt eigene Digitalkonferenzen in diesem Bereich. Ihr habt das ganze Thema aufgegriffen. Welche Veränderung kommt da noch auf uns zu? Also ich bin auf der Suche nach diesem einen Thema, diesem einen Trend, wo du sagst, wenn ich euch was empfehlen kann, dann geht in Halle B2, da ist an Stand 47C ist folgende. Also was gibt's da für Weiterentwicklung? Wo müssen wir hin?
Genau, das wollte ich sagen. Also das sind zwei verschiedene Fragen, glaube ich. Also wo müssen wir hin? Du hast es vorher gesagt, Halle B1, Startup Village.
Sehr gut.
Weil das ist, glaube ich, ein Trend, der das ganze Thema Sport im Wandel darstellt, ganz gut. Wir haben jetzt, glaube ich, 110, 120 Startups aus dem Sport in einem Startup-Village in der Halle B1 und das sind nochmal deutlich mehr, als es letztes Jahr waren und letztes Jahr waren es schon deutlich mehr als das Jahr zuvor. Also man sieht, dass da wahnsinnig viel Innovation passiert im Sport und vom physischen Produkt, ob das dann war letztes Jahr eine mit Magneten betriebene Skitourenbindung, die dir das Aufsteigen erleichtert, ob es dann so physische Produkte sind oder tatsächlich dann eher digitale Unterstützung von physischen Produkten, digitale Ökosysteme oder rein digitale Produkte, Tracking-Apps oder Sporttechnologie-Produkte. Also da tut sich wahnsinnig viel und da gibt es dann verschiedenste Ansätze, die vor allen Dingen in dem Startup Village natürlich super spannend zu sehen sind. Und nicht alle dieser Startups werden in 5 Jahren oder in 10 Jahren auch noch erfolgreich sein, aber man sieht zumindest die Richtung, in die das Sportbusiness unterwegs ist, ne? Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Die Leidenschaft für Startups kann ich so sogar teilen. Ich sehe aber auch bei dir in deinem Lebenslauf, du bist sogar Mentor eines Startup Accelerator Programms. Ist das ein separates Thema oder abgekoppelt von der ISPO oder gehört das zur ISPO dazu? Ich habe das Gefühl, dass das noch ein bisschen internationaler sogar ist. Also vielleicht, woher kommt deine Leidenschaft für das Thema Startups?
Ja, das kommt ganz einfach daher, dass wenn du dich mit Transformation im Sport beschäftigst, dann kommst du an Innovation natürlich nicht vorbei. Und Innovation entsteht ja einfach mal per se oftmals in diesem Umfeld der Startups. Und je mehr du in den Tech-Bereich gehst, wenn man sich jetzt den Sports-Tech-Sektor anschaut, dann ist der natürlich sehr stark von Startups geprägt. Und ich hatte damals die Möglichkeit, als Mentor in diesen Accelerator reinzugehen und finde das super spannend, auf der einen Seite zu sehen, was entsteht Neues und auf der anderen Seite aber auch sagen zu können, jetzt mit 29, 25 Jahren Erfahrung im Sportbusiness vielleicht den einen oder anderen Rat zurückgeben zu können und zu sagen, hast du dir mal überlegt, ob ja für dieses Produkt überhaupt der Markt da ist oder willst du nicht zuerst mal auf der B2B-Ebene dein Geschäftsmodell entwickeln, bevor du B2C gehst, wie auch immer. Ne? Also da gibt's natürlich dann vieles, was man auch dann entsprechend zurückgeben kann. Und so ist das, glaube ich, eine ganz schöne Ergänzung zu ISPO. Also hat nichts direkt mit ISPO zu tun, aber ist natürlich indirekt für meine Arbeit extrem wichtig, weil nur wenn du an der Quelle der Innovation sitzt, kannst du ja auch seriös Plattformen entsprechend weiterentwickeln. Und von daher finde ich das super spannend. Und wann es immer eine Gelegenheit gibt, Startup-Events im Bereich Sport oder vielleicht auch über die Grenzen hinaus zu besuchen, dann nehme ich das auch wahr, weil mich das auch persönlich super interessiert, wo die Reise hingeht.
Habt ihr selber Beteiligungen? Also ihr als ISPO, habt ihr da irgendwie einen Fonds oder eine Beteiligung für Startups oder gibt es da sogar einen Preis, eine Ausschreibung, die ihr da veranstaltet? Wie können sich Startups da nochmal mit euch zusammen connecten?
Ja, wir haben keine Beteiligung, einfach auch bedingt aufgrund unserer Gesellschafterstruktur, sondern sind quasi Beschleuniger von Startups, also geben Startups die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das einmal physisch in dem Startup Village, aber dann auch über einen Qualifizierungsprozess die Möglichkeit, auf unserer Hauptbühne der ISPO dann in Live-Pitches sich einer Jury zu stellen. Und dann da die sogenannten Founders Fights, das ist ein ganz cooles Format, wo du hast einen Boxring und hast dann ein rhetorisches Battle, wo du den anderen herausforderst. Und dann sind das immer zwei Startups, die da quasi gegeneinander rhetorisch kämpfen. Und am Ende gibt es logischerweise einen Gewinner und der bekommt dann Zugang zum ISPO-Ökosystem. Das heißt, auf der einen Seite wird er medial verlängert, auf der anderen Seite bekommt er ein kleines Preisgeld und hat auch die Möglichkeit, dann unsere Tools, die wir eben haben, entsprechend zu nutzen. Und somit, wenn du Startups ganz gut kennst, dann weißt du ja, was deren Needs sind. Das ist einmal entweder Investoren zu finden oder eben gegebenenfalls Kunden zu finden, vor allen Dingen in einem B2B-Umfeld oder eine mediale Reichweite aufzubauen, um eben das Produkt, die Marke bekannt zu machen. Und das, glauben wir, können wir über alle Maßnahmen, die wir haben, ganz gut darstellen. Wir werden jetzt dieses Jahr auch eine Investoren-Lounge haben, haben es über viele Jahre auch ein Investoren-Netzwerk aufgebaut, sodass wir dann auch sicherstellen können, dass relevante Investoren vor Ort sind, teilweise auch in der Jury, sodass all diese drei Punkte, die ich eben genannt habe, dann auch für die Startups vor Ort erlebbar sind und sie wirklich entsprechenden Return haben von ihrer Teilnahme.
Dann ganz kurz für meinen Terminkalender, wann ist dieses Battle der Startups? Also an welchem Tag muss ich mir das notieren?
Das ist die ersten beiden Tage tatsächlich. Ne? Also am ersten und zweiten Tag gibt es die Vorkämpfe, wenn du das so nennen magst. Und dann 16 Uhr an Tag 2, also am 1. Dezember, das große Finale, wo dann die letzten Verbliebenen um den Titel fighten. Und das ist tatsächlich immer ein sehr gut besuchtes und sehr interessantes Format.
Das habe ich mir direkt eingetragen. Und die andere Frage, aus leicht persönlichen Gründen, aber vor allen Dingen auch für die Zuhörer hier. Wie komme ich in diesen Investoren-Lounge rein? Gibt es dafür ein Bewerbungsverfahren? Klopfe ich einfach an und sage, ich habe was? Oder vermittelt ihr das direkt im 1:1 im Vorfeld? Wie ist da der Zugang von Interessierten?
Als Investor oder als Startup?
Ja, als Startup, also als Investorensucher.
Als Startup hast du die Möglichkeit, eben an ISPO Brand New, so heißt unser Startup-Programm, teilzunehmen. Im Rahmen dieses Paketes sind dann tatsächlich all die vorher geschilderten Maßnahmen mit dabei. Das heißt, du hast deinen Platz, deinen kleinen 4-Quadratmeter-Stand im Startup Village, kannst dich dort präsentieren, hast die Möglichkeit, in die Qualifikation zu den Pitches zu gehen. Und gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, entsprechend dich den Investoren in der Investoren-Lounge oder über andere Networking-Formate zu präsentieren. Also das ist dann quasi alles in diesem Paket schon mit dabei.
Okay, gut. Also für alle, die das hier hören und da Spaß dran haben, ich weiß, dass das auch einige von unseren Hörern sind, dann ist das vielleicht nochmal ein Aufruf. Kann man sich noch bewerben?
Es wird langsam eng. Also ich weiß nicht, wann der Podcast live geht, aber vielleicht so ein, zwei Plätzchen hätten wir noch übrig, aber viel ist es nicht mehr. Ich habe es ja vorher gesagt, okay. Wir sind jetzt schon deutlich über die 100 und jetzt ist
das
es
sowohl ja schon beeindruckend.
Platztechnisch als auch dann in der Qualifikationsrunde. Also wir haben eine digitale Bewertung im Vorfeld, um so eine Art Vorauswahl schon mal zu treffen für diejenigen dann, die live vor Ort pitchen können. Und das fängt jetzt die Tage eben an. Aber es spricht natürlich trotzdem nichts dagegen, zu schauen, kann ich mich trotzdem physisch präsentieren als Startup. Wie gesagt, ein, zwei Plätze sind bestimmt noch frei. Und wenn nicht, dann gerne vorbeischauen.
Ja, das finde ich gut. Finde ich gut. Sag mal, wenn wir über 55.000 Besucher sprechen und ihr als und du als Verantwortlicher noch Bock hast, das zu vergrößern, zu erweitern oder noch mehr anzusprechen, welche Zielgruppe fehlt dir? Wo sagst du dir, Mensch, warum kriege ich die nicht? Warum sind die in den letzten Jahren einfach nicht dahin gekommen? Wer fehlt dir noch?
Das ist eine sehr gute Frage. Wer fehlt mir noch? Ich würde die Frage vielleicht ein bisschen umdrehen und sagen, von welcher Zielgruppe könnten wir noch mehr da haben, beziehungsweise vielleicht wieder mehr da haben? Wir haben dieses Jahr tatsächlich nochmal einen sehr starken Fokus auf den Handel, auf Retail gelegt, weil wir da festgestellt haben, dass wir da wieder mehr Kontakt und mehr Händler vor Ort benötigen, weil auch da gibt es entsprechende Wellen. Es gibt viele Unternehmen, die gehen Direct-to-Consumer, aber viele der Unternehmen, die Direct-to-Consumer gehen, stellen dann doch nach einiger Zeit fest, dass das auch nicht der heilige Gral ist und man so einen Mix zwischen B2B und Direct-to-Consumer benötigt. Also da ist es nach wie vor, auch wenn das nicht mehr das alleinige Zentrum der ISPO ist, ist nach wie vor unglaublich wichtig für uns, den Handel vor Ort zu haben. Und deswegen haben wir ein Retail-Programm auch aufgesetzt, um entsprechend sowohl die physischen als auch die Online-Pure-Player entsprechend auf die Plattform zu bringen. Also das ist von einem Intersport, Sport 2000, aber Tmall, chinesische E-Commerce-Plattform ist genauso da wie Decathlon etc. Also da wirklich diese Bandbreite für all diejenigen, die tatsächlich Sportprodukte haben, die sie dann über diesen Weg vertreiben wollen. Und daneben vielleicht noch, das habe ich vorher schon gesagt, als zweite Zielgruppe, wobei wir da meiner Meinung nach auf einem sehr guten Weg sind, der organisierte Sport, den wir ja, vor 3-4 Jahren noch kaum bei uns hatten. Das war dann eher Zufall, dass da jemand kam, weil er sich vielleicht für Lizenzthemen interessiert hat und da entsprechend Partner gesucht hat. Und jetzt aber mit den Konferenzen, Sportmarke Medien, Sports Tech Nation etc. Schaffen wir es doch ganz gut, die Zielgruppe auch mit an Bord zu bringen, weil auch die für viele wirklich eine super relevante Zielgruppe ist. Also auch so Themen wie Corporate Health, die immer relevanter werden, die auch eine B2B-Komponente haben. Da gibt es jetzt auch viele Anbieter, die quasi andere B2B-Ebenen noch suchen, neben dieser klassischen.
Das Ticket kostet so um und bei 200, ist das richtig?
Für die 250, genau. 250 für, ja, wir nennen die Sports Business Besucher, für all diejenigen, die Käufer, potenzielle Käufer von Leistungen sind, ist das Ticket deutlich günstiger, beziehungsweise als Händler hast du die Möglichkeit, über den Retail Club, in dem du dich anmelden kannst, sogar gratis reinzukommen, weil all diejenigen natürlich, die auf der Suche sind, Produkte zu kaufen oder Dienstleistungen zu kaufen, die wollen wir natürlich besonders incentivieren, vor Ort zu sein.
Jetzt ist das ja nochmal eine ganz andere Hausnummer als so ein, wir haben von den Spobis angesprochen oder so andere Kongressformate, die auch ein bisschen Ausstellung haben. Das ist ja bei euch doch immer eine andere Hausnummer. Sag mal, kannst du ganz grob was zu den Einnahmen sagen? Was ist denn da so eine Größenordnung? Wie ist so eine ISPO budgetiert? Mit welchem Volumen? Ist ja jetzt noch nicht ganz die OMR, sondern ist ja dann eher so dazwischen, zwischen Spobis und OMR.
Ja, es ist, glaube ich, ein anderer Ansatz auch, ne? Eine OMR und auch ein Spobis, die haben ja einen klaren nationalen Fokus, während wir schon von der Internationalität und der Globalität unsere Veranstaltung leben. Also wir haben, glaube ich, 120 verschiedene Länder unter den Ausstellern und Besuchern. 70% der Besucher kommen von außerhalb Deutschland. Also von daher, glaube ich, kann man es nicht so ganz mit OMR und auch Spobis vergleichen. Was natürlich, klar, immer Vor- und Nachteile hat. Sicherlich ist es ein Spobis tiefer drin im nationalen Umfeld, als wir das vielleicht sind, aber dafür haben wir die Internationalität. Ja, das liegt sicherlich im zweistelligen Millionenbereich, ohne da es irgendwie sehr ins Detail gehen zu können.
Wahrscheinlich sind die Zahlen eh öffentlich verfügbar, oder?
Ja, kannst du mal schauen.
Ich entlocke es dir heute nicht. So abschließend vielleicht noch, gibt es eine Anekdote, gibt es irgendwie ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, was du im Umfeld deines Jobs jetzt hattest mal, entweder zur Vorbereitung auf den kommenden ISPO oder aber irgendeine andere Anekdote, wo du sagst, Mensch, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben, was so ein Kongress oder was so eine Messe eigentlich machen kann, und vielleicht kannst du uns da auch nochmal teilhaben lassen, weil den Ausblick auf die Trends haben wir schon gemacht, jetzt wollen wir irgendwie lieber nochmal so einen kleinen Rückblick machen, was ist denn da hängen geblieben an besonderen Erlebnissen?
Ja, also eine Story, die ich immer ganz gerne erzähle, die es kein Erlebnis per se ist, aber die es immer eindrücklich macht, zu was so eine Plattform imstande ist, ist es, wenn man es mal 20 Jahre zurückblickt und schaut, wer hat denn damals in diesem Startup Village teilgenommen, was ist denn daraus entstanden? Dann war einer der ersten, der dabei war, GoPro tatsächlich. Damals super umstritten. Alle haben gesagt, das ist doch überhaupt kein Sportprodukt, das ist doch Consumer Electronics, wird sich niemals über die klassischen Wege verkaufen und überhaupt, was brauche ich das? Und ja, jetzt haben sie natürlich trotzdem immer noch aktuell die eine oder andere Schwierigkeit, aber wenn du dir die Wachstumsstory anschaust von GoPro als kleines Startup auf der ISPO oder auch On ist das andere Beispiel, was ich gerne bringe, die damals auch mit einem kleinen Startup-Stand da waren, wo auch jeder gesagt hat, naja, vielleicht ist es nicht ideal, in den sowieso schon übersättigten Laufschuhmarkt reinzugehen mit einem neuen Produkt. Ja, wenn du jetzt die Story von On mit Börsengang etc. anschaust, dann war es vielleicht doch eine ganz gute Idee. Und ja, da sieht man ganz schön, On war auch mit uns in China, hat verschiedene Solutions quasi aus dem ISPO-Umfeld genutzt, und das ist dann schon ganz schön zu sehen, wie man so eine Marke dann auch auf ihrem Weg begleiten kann zum Erfolg. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass da aus dem einen oder anderen, der jetzt dieses Jahr dabei ist, etwas Ähnliches zukünftig dann auch entstehen kann. Und ist dann wiederum, da schließt sich jetzt auch der Kreis, ist dann auch mit wiederum das Schöne bei den Startups zu sehen, und nicht zu wissen, wer von diesen Startups ist vielleicht in 10 Jahren ein Multimilliardenkonzern, ein Unicorn oder wen gibt es vielleicht dann aber auch leider nicht mehr. Ne? Aber das ist ganz interessant.
Ich finde das mega spannend. Das ist ein sehr klassischer Business-Teil dieser Branche, weil hier geht es um das Business, hier geht es um das, was dahinter im Hintergrund passiert. Aber ganz, ganz viele Nutzer, ganz, ganz viele kennen diese Marken, von denen du sprichst. Und das finde ich super spannend. Das kann teilweise nur so eine Plattform, ich will gar nicht mal sagen Messe, sondern das kann teilweise eine Plattform dann wirklich bewirken. Aufruf an alle, guckt euch das an, die ISPO hat sich krass verändert, die ISPO ist mehr geworden als eine, du hast es vorhin gesagt, mehr als eine Ordermesse, das hat sich verändert, das ist eine Plattform, und ich finde, in Halle B1 sollten wir uns alle einmal einfinden, um zu gucken, wer ist das neue Unicorn. Ich werde das auf jeden Fall machen. Falls es noch einen Link gibt zu Tickets, können wir den hier in den Shownotes gerne einmal mit kommunizieren.
Machen wir gerne.
Und ja, super. Und nebenbei gibt es ja dann auch noch den einen oder anderen Kongress, da haben wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Das lohnt sich auf jeden Fall, auch da nochmal vorbeizuschauen. Ich werde das auf jeden Fall tun. Christoph, das war ein sehr, sehr interessanter Einblick in diese ganz spezielle Branche, in dieses ganz spezielle Metier. Und ich glaube, ihr seid da auf einem riesen, riesen Weg. Wahnsinnig viele Aussteller, wahnsinnig viele Besucher. Ich habe das völlig neu wertgeschätzt im letzten Jahr und kann euch und freue mich auf dieses Jahr und kann dazu nur beglückwünschen und freue mich, dass sich unsere Wege so gekreuzt haben. Und würde mal sagen, lasst uns doch gucken, ob wir vielleicht mal wieder hier uns zusammensetzen und resümieren. Wie war denn der ISPO 2025? Vielleicht gibt das mal wieder eine Gelegenheit. Ich danke dir herzlich für diese Einblicke. Schlusswort gehört aber gerne nochmal dir und vielleicht auch verbunden nochmal mit dem Aufruf, alle nach München zu holen.
Ja, vielen Dank. Na, es war einerseits ein sehr angenehmes Gespräch, hat mir super viel Spaß gemacht, und wir sehen uns spätestens dann am 30. November in München. Und für all diejenigen, die Lust auf Innovationen im Sport haben, die würde ich ganz herzlich einladen zur ISPO am 30. November vorbeizuschauen. Wer Fragen hat, gegebenenfalls auch noch zu Beteiligungsmöglichkeiten, kann sich gerne jederzeit bei uns melden.
Tipptopp. Vielen, vielen Dank. Ganz großartig. Und dann jetzt auf diese Art und Weise ein Servus zurück nach München.
Servus.